So, ich habe also wieder das Vergnügen, die Predigt zu halten. Ihr könnt mir eines glauben, das war wieder ein Kampf. Das war wieder ein Kampf. Für die, die das nicht wissen, ich bin Koch von Beruf und nichts anderes. Das mit Leidenschaft. Alles andere mache ich von Herzen für den Herrn. Aber eben, ich bin kein promovierter Pastor, kein Gelehrter, kein. Aber ich mache es gern. Man stelle sich vor, Oliver ist bei uns zu 50% angestellt. Das heißt, zwei Sonntage darf er abdecken. Mehr sollte er eigentlich nicht. Was macht er mit dem Rest? Denn so viele andere findest du auch nicht immer. Drum habe ich das Vergnügen. Sprich, Oliver hat mich gefragt, würdest du wieder? Und habe ich ja gesagt. Hebräer 11, 1 bis 7 habe ich mir hier aufgeschrieben. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. In diesem Glauben ist den Alten ihr Zeugnis ausgestellt worden. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt erschaffen ist durch Gottes Wort. So ist das Sichtbare nicht aus dem geworden, was in Erscheinung tritt. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, Gott, zu gefallen. Denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er einen Hinweis bekam auf das, was noch nicht sichtbar war, voller Ehrfurcht vor Gott eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch Glauben verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die dem Glauben entspricht. Durch diese Aussagen können wir bereits ein paar wichtige Erkenntnisse gewinnen. Und dies durch göttliche Offenbarung und indem wir sie durch Glauben annehmen und verstehen. Unser natürlicher Verstand kann die Dinge Gottes einschließlich der Schöpfung nicht begreifen. Nur ein geistlich erneuerter Sinn kann diese Dinge erfassen. Deshalb ist Gottes Wort absolut entscheidend für den Glauben, denn wir müssen Gott beim Wort nehmen, um zu verstehen, dass die Welt erschaffen ist durch Gottes Wort. Sonst fallen wir nämlich wie Adam und Eva darauf herein, sollte Gott wirklich gesagt haben? Also, durch den Glauben können wir erkennen, dass Gott die Welt erschuf. Er sprach und es geschah, so gewaltig. Und eben, wie gesagt, man staune über diese Schöpfung. Und die Schöpfung ist ja gefallen, die ist dann nicht einmal im Originalzustand und ist immer noch so herrlich. Nachzulesen im Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 und 2. Das Sichtbare ist nicht aus dem geworden, was in Erscheinung tritt, anders ausgedrückt. Es wurde nicht aus Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können, erschaffen. Sprich, die Urknalltheorie will dies ja weismachen. Wer ein bisschen was von Physik und dergleichen versteht, weiß, dass aus nichts nichts kommen kann. Nichts entstehen kann. Null ist null und bleibt null. Null plus null bleibt null. Aus dem Nichts erschaffen, das kann nur Gott. Gott sprach und es wurde. Punkt. Wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Gott ist ein Belohner. Er belohnt, die ihn suchen. Alleine wenn du suchst, wirst du schon belohnt. Wahrscheinlich meint man hier auch damit, er lässt sich dann finden. So schön. Durch Glauben baute Noah. Glauben soll uns auch bewegen, in Fahrt bringen. Gehet hin, hat Jesus gesagt. Durch Glauben verurteilte er die Welt, Noah. Was muss das für eine herausfordernde Zeit während des Baus der Arche gewesen sein? Das ging nämlich nicht von heute auf morgen. Der biblische Bericht spricht davon, dass Noah 500 Jahre alt war. Mit 600 Jahren bestiegen sie die Arche. Irgendwo dazwischen hat er jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, an der Arche geschraubt und gebaut. Und das unter den Augen seiner Zeitgenossen muss herausfordernd gewesen sein. Und durch seinen tätigen Glauben verurteilte er die Welt. Von uns heißt es ja im 2. Korintherbrief 2, 14 bis 16, Dank sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug Christi mitführt und durch uns den Duft seiner Erkenntnis überall verbreitet. Denn Christi Wohlgeruch sind wir für Gott unter denen, die gerettet werden, wie auch unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch, der vom Tod kommt und zum Tod führt, den anderen ein Geruch, der vom Leben kommt und zum Leben führt. Dazu habe ich hier eine wunderbare Ausführung gelesen, die ich mit euch teilen möchte. Triumphzug Christi. Dieser Abschnitt benutzt das Bild eines römischen Triumphzuges, bei dem ein siegreicher General seine Soldaten in einer Parade durch die Stadt führte, zusammen mit den Gefangenen, die sie im Kampf genommen hatten. Während die Menge jubelte, erfüllte der Geruch von Weihrauch und verbrannten Gewürzen die Straßen. Das ist ein Bild vom siegreichen Kampf, an dem Christen unter der Leitung Christi teilnehmen. Gott führt der Welt die Christen als Zeugnis des Triumphs der Liebe Christi und geistlichen Errettung vor. Sie tragen diese Botschaft in die Welt hinein und die Botschaft ist wie ein Duft, der sie überall hin verfolgt. Ein Duft. Auch wir sind wie Noah in der Lage, im Glauben die Welt zu verurteilen. Puh, man stelle sich vor. So viel mal zur Einleitung, zum Fundament dieser Bibel. Glaube ist wichtig, auch über das, was jetzt noch zu hören sein wird. Ich möchte nämlich die Lupe rausnehmen und genauer hinschauen auf Noah und sein Erleben. Wir durften ja im großen Rahmen schon durch Katrin einen Überblick über die Patriarchen, Noah ist ja einer davon, aus der ersten Zeit der Menschheit gewinnen. Und dort habe ich mir gedacht, ein bisschen näher schauen wäre auch noch gut. Und wie ich am Ende meiner Vorarbeit festgestellt habe, es wird noch mehr folgen. Denn je näher du kommst, je größer wird es und je mehr ist außerhalb auch noch, das dazugehört. Also 1. Mose 6, 5 bis 8. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Man stelle sich vor, Gott will also alles Lebendige von der Erde vertilgen, außer Noah, seiner Familie und vielen Tieren. Noah soll eine Arche bauen. Wie gesagt, ging wahrscheinlich jahrzehntelang, geht nicht so schnell wie heute. Bei uns bauen sie ein neues Haus mit der Alterssiedlung. Da kannst du täglich zuschauen, wie das größer wird. Dort war das wahrscheinlich noch nicht so der Fall. Da konnte man lange zuschauen. Und dann kam die Zeit, ich lasse jetzt mal den Bau aus. Ich muss nicht jedes Schräublein anschauen. Um in die Arche reinzugehen. 1. Mose 7, 1 bis 5. Und der Herr sprach zu Noah. Es fing nicht einfach an zu regnen und dann gingen sie rein. Gott hatte seinen Plan und führte den präzise durch. Der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir, zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren, nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, Männchen und Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in sieben Tagen, Gott hat einen Plan und führt den auch durch, will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Dann schloss der Herr, man höre auch hier und staune, dann schloss der Herr hinter ihnen zu. Der Herr hat die Arche verschlossen. Das ist sicher zu. Laut biblischem Bericht brachen an diesem Tag alle Quellen der großen Urflut, andere Übersetzungen sprechen von alle Brunnen der großen Tiefe, auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Es regnete also 40 Tage lang. Ich glaube, so einen Regen werden wir hier wahrscheinlich nie erfahren, erleben, auch wenn es hier manchmal, haben wir auch schon gehört, 100 Milliliter pro Stunde runterprasselt. Das ist nichts im Vergleich dazu. Es regnete also 40 Tage lang. 40 Tage geht ja noch so eingepfercht in den Holzkasten. Wird wahrscheinlich auch mühsam gewesen sein, aber das geht ja noch. Laut Bericht verharrten die Menschen und Tiere aber über ein Jahr lang in der Arche. Das stelle ich mir nicht lustig vor. Und dann ging das Wasser langsam, aber stetig zurück. Bis dann endlich alle den Kasten verlassen konnten. Hip, hip, hurra! Da redete Gott zu Noah und sprach, 1. Mose 8, 15 bis 20, geh aus der Arche, auch hier wieder, Gott gibt die Weisung, wann was dran ist. Du und mit dir deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne und alle Tiere, die bei dir sind, alles Fleisch, die Vögel, das Vieh und alle Kriechtiere, die auf der Erde sich regen, die lass mit dir heraus. Dass sie wimmeln auf der Erde, da habe ich so geschmunzelt, von dort her stammen wahrscheinlich die Wimmelbilder. Sie wimmeln auf der Erde und fruchtbar seien und sich mehren auf der Erde. Ja, da ging Noah hinaus und mit ihm seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne. Da kommt mir gerade das Bild, habt ihr das auch schon gesehen, auf dem Bauernhof, wenn endlich mal die Kälber oder die Kühe raus können, wie die rumspringen. So ähnlich dürfte es da losgegangen sein mit all den Tieren. Ja, alles, was sich auf der Erde regt, Art um Art gingen sie aus der Arche. Und was macht Noah? Noah baute dem Herrn einen Altar. Dann nahm er von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer da auf dem Altar. Wir erinnern uns, Noah sollte von allen Tieren ein Paar in die Arche aufnehmen, aber von den reinen sieben Paare nur. Das levitische Gesetz gab es noch nicht, das im Hinblick auf die Opfer im Gottesdienst sorgfältig zwischen reinen und unreinen Tieren unterschied. Gott wies bereits Noah auf diesen wichtigen Unterschied hin. Schon immer war es dem Herrn wichtig, dass Menschen, die mit ihm leben, etwas von seiner Heiligkeit darstellen. Sie sollten unterscheiden zwischen rein und unrein, heilig und unheilig. Schon da ist das eingegeben. Die geretteten Menschen und Tiere haben wieder festen Grund unter den Füßen, raus aus dem Kasten. Sie dürfen ein ganz neues Leben beginnen. Welch ein Geschenk! Und Noah nimmt es an. Er beginnt den neuen Lebensabschnitt, wie gehört, mit einem Dankgottesdienst. Er vertraut sich seinem Gott vorbehaltlos an. Aus Dankbarkeit und Liebe unterstellt er gerettete, sein ganzes Leben dem Herrn. Und Gott antwortet mit einem Herzensbeschluss. Man lese, und der Herr roch den beschwichtigenden Duft, und der Herr sprach bei sich selbst. Gott führt Selbstgespräche. Nie werde ich wieder die Erde verachten um des Menschen willen, denn das Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Vor der Flut hieß es, der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse war. Nach der Flut heißt es, denn das Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Trotz der milderen Formulierung steht außer Zweifel, die Sünde, das Böse liegt von Anfang an in jedem Menschen. Wie sagt es doch Römer 3 so knallhart aus? Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie allesamt sind verdorben. Ja, und der Herr sprach, und nie wieder werde ich schlagen, was da lebt, wie ich getan habe, solange die Erde währt, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Mit seiner Zusage, der Erde nicht noch einmal zu verfluchen um des Menschen willen, leitet der Herr die neue Geschichte der Geduld ein. Damit wird die übliche Abfolge von Sünde, Entdeckung, Strafe, man siehe Paradies, um den Aspekt der schonenden Güte und Geduld Gottes erweitert. Trotz des im Menschenherzen verwurzelten Bösen ist Gott bereit, den Menschen, wie schuldig er sich auch gemacht haben mag, mit barmherziger Güte zu tragen. Quer durch die biblischen Berichte wird dieser Gedanke immer wieder aufgegriffen. Klagelieder 3, 22, 23. Es sind die Gnadenerweise des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Matthäus 5, 45. Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich habe am Donnerstagabend Leitungssitzung hier gehabt. Ich habe aber bis 5:30 gearbeitet. 6 Uhr müsste ich hier sein. Das war dort bei dem großen Schneefall. Gott lässt auch über Gute und über Böse schneien. Ich stand im Stau da den Berg herunter, weil ein Bus quer in der Straße stand. Gott lässt über Gute und über Böse schneien, auch über mich. Ich kam etwa 40 Minuten zu spät hier an. Oder Apostelgeschichte 14, 16, 17. Er hat in den vergangenen Zeiten alle Völker ihren eigenen Weg gehen lassen. Allerdings nicht ohne sich ihnen durch Wohltaten zu bezeugen. Er hat euch Regen gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte. Er hat euch gesättigt mit Speise und euer Herz erfüllt mit Freude. Ja, nie mehr soll Gottes Schöpfung im Wasser versinken. Er sagt, ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch, wimmelt auf der Erde und mehrt euch auf ihr. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen, die bei euch sind, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren bei euch, mit allem, was aus der Arche gekommen ist, mit allen Tieren der Erde. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten. Nie wieder soll alles Fleisch vom Wasser der Sintflut ausgerottet werden. Und nie wieder soll eine Sintflut kommen, um die Erde zu verderben. Da habe ich mir irgendwann auch mal klar gemacht, es kann schon mal so eine Wasserflut geben, wo Hänge wegspülen und so weiter. Aber es wird nie mehr so viel Wasser kommen, um die Erde zu verderben. Es kann nur so stückweise, wobei man könnte da dann auch streiten darüber, ob das menschengemacht ist wegen der Erderwärmung und so weiter. Auf jeden Fall, das steht hier und das gilt so, solange die Erde besteht, solange es heute heißt, wird das der Fall sein, dass Gott die Erde nicht verderben wird. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und allen Lebewesen, die bei euch sind, für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen stelle ich in den Himmel. Nein, da steht in den Wolken, in die Wolken. Jetzt stellt euch mal vor, ebenso gehört von wegen der Wolken mit all dieser Wasserlast, die da mitträgt und so, und dann scheint die Sonne rein und dann gibt es ein solch herrliches Farbspektrum. So eine geniale Schöpfung. Alleine nur das Wasser. Boah. Wenn ich nun Wolken heraufziehen lasse über der Erde und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich mich meines Bundes erinnern, der zwischen mir und euch besteht und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und nie wieder wird das Wasser zur Sintflut werden, um alles Fleisch zu verderben. Und wenn der Bogen in den Wolken steht, will ich ihn ansehen, um mich des ewigen Bundes zu erinnern zwischen Gott und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, die auf Erden sind. Und Gott sprach zu Noah, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich aufrichte zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Ja, zum Bundeswort gibt Gott das Bundeszeichen. Bei Noah ist es der Regenbogen. Ich habe in meiner Bibellese folgenden Text dazu gelesen. Wenn Gott seinem Bundeswort bestimmte Zeichen hinzufügt, dann geschieht das nicht, weil sein Wort ohne Zeichen unvollkommen oder weniger kraftvoll wäre. Im Gegenteil, Gottes Bundeszusagen sind so einzigartig, herrlich und wunderbar, dass wir sie eigentlich nicht fassen können. Darum gibt Gott uns seine größten Bundesversprechen zum Anfassen, zum Anschauen, zum Schmecken. Er hielt es für ratsam und hilfreich, weil er um unser Unvermögen und unsere Neigung zum Kleinglauben weiß, sein königliches Wort mit einem Hoheitszeichen zu krönen. Als erstes Bundeszeichen wählte Gott das Naturphänomen des Regenbogens, diesen farbigen Glanz der hervorbrechenden Sonne auf der herabziehenden Wolkennacht, hat ein weiser Mann mal geschrieben. Welch eine wohlgeordnete Farbenpracht in Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett zeichnet sich in der Atmosphäre ab. Zwischen Himmel und Erde weit ausgespannt, den Gesichtskreis des Betrachters übersteigend, verkündigt der Regenbogen die weitherzige, alle Not und alles Leid überragende Güte Gottes. Es ist, als ob Gott für alle sichtbar und lesbar, wie mit eigenhändiger Unterschrift bestätigt, das Schlimmste ist überstanden, die Dunkelheit vergeht, die Sonne durchbricht all die Schwärze, sie lässt das Grau in Grau der bedrohlichen Wolkentürme in einem anderen Licht erscheinen. Fasst neuen Mut, denn ich, der Herr, bin euch gut. Es soll nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Ich richte meinen Friedensbund mit euch auf. Ja, übrigens, der hebräische Begriff für Bogen weist darauf hin, denn gemeint ist nicht der mit einem Zirkel geschlagene Bogen, also etwas Gezeichnetes, sondern das Kampfgerät, der Kriegsbogen, mit dem tödlichen Pfeile abgeschossen werden. So wie einst der von feindlicher Macht bedrängte David vor Gott klagte, schärft der Feind nicht schon wieder sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt auf mich. Oder der Prophet Jeremia, der von Gott selber sagte, wie ein Feind hat Gott, hat er seinen Bogen gespannt. Ja, wir brauchen in keiner Lage mehr zu verzweifeln. In allem dürfen wir wissen, dass Gott grundlegend für uns ist, ja, für die ganze Schöpfung ist. Davon spricht nach der Flutkatastrophe der Regenbogen, der gerade kein Vernichtungs-, sondern ein Verbündungsbogen sein will. Er ist sozusagen Gottes Friedenserklärung. Der Starke, auf dessen Seite das Recht ist, steckt die tödlichen Pfeile in den Köcher und hängt den Bogen in die Wolken. Damit, wer dieses Zeichen sieht, weiß, er ist geduldig und von großer Güte. Ja, Gott kann sein einmal gegebenes Wort, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, nicht vergessen. Denn er ist der treue Gott, der an seine Zusagen denkt. So ist der Regenbogen ein Zeichen seiner Selbstverpflichtung. Wenn die Gläubigen in Zukunft den Regenbogen in den Wolken sehen, dann sollen sie an den Bund denken, den Gott mit Noah schloss. Ja, es steht die kühne, fast überkühne Aussage da, der Regenbogen solle ihn, Gott selber, an den Bund erinnern, sollte es je dazu kommen, dass er Gott ihn vergessen würde. So heilig, entschlossen ist Gott, so unwiderruflich ist sein Wille, nicht oder nicht mehr der Vernichter, wohl aber der Richter und Retter der Welt zu sein. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich Gott ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund. Und noch viel. Trotz schlimmer Katastrophen wie seit jeher über den Globus hereingebrochen sind, trotz schrecklicher Nöte, die die Welt noch überfluten werden, dürfen Menschen, die sich dem Herrn anvertraut haben, zuversichtlich bleiben und sich in seiner Treue stärken. Dazu ein Impuls. Wir stärken uns an Gottes Treue, indem wir ihm danken. Darauf verweist die Bibel vielfach und in seinem Wort und seinem Wort mehr Glauben als allen niederschmetternden Erfahrungen. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. 1. Korinther 10. Zweiter Impuls. Wir stärken uns an Gottes Treue, indem wir uns vor Kurzsichtigkeit hüten. Die unzerbrechliche Treue Gottes darf nicht verwechselt werden mit einer unverbindlichen Toleranz. Auch haben wir längst nicht immer eine Erklärung für hartes, leidvolles Erleben und katastrophale Einbrüche ins Weltgefüge. Dritter Impuls, wir stärken uns an Gottes Treue, indem wir uns darin üben, auf sein Wort zu hören. Gottes Wort ins Herz nehmen und tun, macht mutig, standhaft und flexibel. Übrigens im Text, Gott hat dreimal das Zeichen des Bundes hervorgehoben. Verse 12, 13 und 17. Dazu hat Martin Luther vermerkt, Gott zeigt hier auf seine mancherlei Weise seine Gutwilligkeit an und schüttet seine Barmherzigkeit mit sonderlicher Freude aus, wie eine Mutter, die dem erzürnten Kinde so viel gute Worte gibt und lieblich mit ihm scherzet, bis es endlich des Weinens vergessen und ihr wieder zulachen muss. Dreimal Regenbogen. Der Regenbogen erinnert aber auch, und das ist auch Martin Luther, der das gesagt hat, an den heiligen Gerichtsernst des Herrn. Und darum lehrt er zugleich die Furcht Gottes. Ja, Gott ist in seiner unantastbaren Hoheit ernst zu nehmen und aufrichtig zu achten. Ich habe ja angetönt, dass der Regenbogen das erste Bundeszeichen ist. Ich habe gelesen, dass Gott 5-mal in der Heilsgeschichte einen Bund mit Menschen gemacht hat. Dabei hatte jeder Bundesbeschluss sein eigenes Gepräge. Der Bund mit Noah war schwerpunktmäßig ein Friedensbund. Mit Abraham schloss Gott einen Glaubensbund zum Wachstum des alttestamentlichen Gottesvolkes. Den Bund Gottes mit dem Volk Israel, den er durch Mose vermittelt hat, kann man als Heiligkeitsbund bezeichnen. Sein Verheißungsbund mit David mündet in den endgültigen und immerwährenden neuen Bund, den Gott in seinem Sohn Jesus Christus aufgerichtet und geschlossen hat. Dieser bildet als Erlösungsbund die Krönung und Überbietung aller Bundesbeschlüsse. Im Bund mit Jesus erlebe ich Vergebung aller meiner Sünden, die frohe Gewissheit von ihm angenommen und stets bei ihm willkommen zu sein. Dazu erfahre ich Entlastung von Sorgen, Trost und Geborgenheit, immer wieder neuen Glaubensmut, Dienstbereitschaft, Kreativität, Tragkraft, Weisheit, Geduld und Liebe und vor allem die Bereitschaft, mich verändern und in sein Bild umgestalten zu lassen. So werde ich, so wirst du für die Ewigkeit bei ihm zubereitet. Ich habe hier noch den Text aus Römerbrief 8, 28, 29 angefügt, dürft ihr gerne selber lesen, damit ich ein bisschen abkürzen kann. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben und so weiter und so fort. Ja, dieses Abkommen zwischen Gott und Mensch soll diese unsere Welt zum Rettungsort werden lassen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gewiss, kein Regenbogen kann uns sagen, ob Gott uns wirklich liebt. Das kann allein der Mann am Kreuz, Jesus Christus. Jesus, der für dich und mich zur Zielscheibe wurde, ist zugleich der Friedefürst, der uns rettet und verwandelt in sein Bild und uns vollendet. Das göttliche Mahnwort für alle Generationen lautet: Tut Buße, kehrt um, verlasst die krummen Wege und wendet euch Gott zu. Das göttliche Trostwort heißt: Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden, denn ich habe dich erlöst. Welch eine Entlastung, welch ein Geschenk. Wie viel Grund haben wir doch zur Dankbarkeit für die Erlösung durch Jesus Christus und zur Anbetung dieses herrlichen Herrn. Ja, am Kreuz hat er das erwirkt. Der Regenbogen ist nur vorläufig, das Treuezeichen des Kreuzes hingegen bahnbrechend. Es signalisiert ewigen Frieden mit Gott. Am Kreuz trifft Gottes Gericht über meine Sünde auf seine rettende Gnade. Da reicht er mir seine Hand zum Friedensbund für Ewigkeit und Ewigkeit. Wie schon gesagt, zum Bundeswort fügt Gott Bundeszeichen hinzu. Bei Noah der Regenbogen, beim Abrahamsbund verordnete der Herr die Beschneidung. Mose erhielt die steinernen Gesetzestafeln. Im Bund mit David ging es um den Königsthron. Und für den neuen Bund hat Jesus uns Brot und Wein gegeben. Und drum dürfen wir Abendmahl feiern. Wie gesagt, zum Schauen, zum Anfassen, zum Schmecken. Hier dürfen wir uns vergewissern, vergegenwärtigen. Jesus Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Er ist für uns gestorben am Kreuz, sein kostbares Blut vergossen. Ich lese den Bibeltext dazu aus 1. Korinther 11. Ja, Jesus nahm das Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch, das ist komisch geschrieben, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Ja, Herr Jesus Christus, wir können immer wieder nur staunen, sei es über den Regenbogen, sei es über dein Wirken in unserem Leben, sei es im Abendmahl bei Brot und Wein, das deinen Leib, dein Blut symbolisiert. Du hast in deiner Liebe und im Gehorsam deinem Vater gegenüber diesen Weg auf dich genommen, bist ans Kreuz gegangen, hast dein Leben hingegeben, dein Blut vergossen, auf das wir Leben haben. Und dein Wort sagt, dass wir dein Leben in Fülle haben und Leben in die Ewigkeit. Du bist aber nicht nur gestorben, du bist begraben worden, am dritten Tag auferweckt worden, erhöht worden in den Himmel hinauf, auf den Gnadenthron gesetzt zur Rechten Gottes, wo du als wahrer Hohepriester für uns auch heute einstehst. So danken wir dir für deinen Leib, für dein Blut, dass wir im Gedenken an dein Werk, an dein Wirken zu uns nehmen dürfen. Dank sei dir dafür. Amen. So bitte ich euch doch von dieser Seite her, das Abendmahl anzunehmen. Darf ich dich als Mitarbeiter heute bitten, mir zu assistieren?